SRF 3.
Das Kind zu Hause unterrichten, das darf der Kanton verbieten. Wir schauen uns diesen Bundesgerichtsentscheid an. Schäden an Autobahnbrücken vertuschen, das soll in Italien mehrfach passiert sein. Unser Korrespondent berichtet über neue schwerwiegende Vorwürfe. Und wir versuchen natürlich auch, die Angriffe auf saudische Ölanlagen zu verstehen. Das gleich zuerst im Info 3, am Mikrofon ist Isabel Meissen. So einen Kurssprung beim Ölpreis hat es seit dem Golfkrieg 1991 nicht mehr gegeben. 20% in den ersten Stunden. Grund dafür sind die Angriffe auf Ölanlagen in Saudi-Arabien gewesen. Ein beängstigendes Ereignis, das kann politisch und weltwirtschaftlich schwerwiegende Folgen haben. Die USA beschuldigen den Erzfeind Saudi-Arabiens, Iran. Zu den Attacken bekannt haben sich aber die Husi-Rebellen in Jemen. Frage daher an Fredrik Steiger, der sich bei Radio SF mit Sicherheitspolitik befasst. Spricht viel für die Husis als Täter oder könnte doch Iran dahinter stehen?
Es spricht einiges für die Husi-Rebellen als Täter, aber eben nicht alles. Sie haben es selber gesagt, die Husis selber beanspruchen sozusagen die Urheberschaft für diesen Anschlag auf Saudi-Arabien, aber Beweise dafür liefern sie nicht und hat bislang auch sonst noch niemand. Es ist nicht so, dass umgekehrt in Teheran, im Iran einfach ein Befehl erteilt werden muss oder ein Knopf gedrückt werden muss und dann machen die Husis es exakt das, was der Iran will. Die Husis haben durchaus eine eigene Agenda. Ihr Ziel ist die Machteroberung im Jemen. Sie kämpfen hauptsächlich deswegen gegen Saudi-Arabien, weil Saudi-Arabien den gewählten jemenitischen Präsidenten Abed Rabo unterstützt. Also das macht diese Feindseligkeit aus. Es ist also durchaus denkbar, dass auch der Iran selber dahinter stecken könnte. Das behauptet Amerikas Außenminister Mike Pompeo, liefert aber keine wirklichen Belege dafür. Und es gibt in Washington durchaus auch Stimmen, die sagen, nein, es könnten doch die Husis sein. Also wir haben da eine schwierige Gemengelage. Und um es noch komplizierter zu machen, es gibt auch die Theorie, auch sie nicht völlig unplausibel, dass es eine schiitische, mit dem Iran verbündete Miliz im Irak gewesen sein könnte, die mit Drohnen oder Raketen diese Ölanlage angegriffen hat.
Das wiederum bestreitet der Irak, also Täterschaft in dem Sinn offen. Die Husis sagen, der Angriff sei mit 10 Drohnen erfolgt, aber das sind Rebellen. Haben die Drohnen mit einer solchen Reichweite?
Die Husis besitzen inzwischen ein ziemlich umfangreiches Arsenal an Drohnen, unterschiedlicher Qualität und Reichweite, muss man sagen. Es gibt ältere Modelle, es gibt aber eben auch, und das haben UNO-Experten neulich bestätigt, die sogenannten Samad-Drohnen, die zwar nicht riesige Sprengsätze transportieren können, vielleicht 20, 30, allenfalls 40 Kilos, aber die eine sehr große Reichweite haben, über 1000 Kilometer. Also sie könnten damit auch die internationalen Flughäfen in Dubai oder Abu Dhabi erreichen und eben auch diese Ölanlage, die jetzt betroffen war. Also diese Drohnen sind vorhanden bei den Husis. Sie haben sie nicht selber entwickelt, auch wenn sie das behaupten, sondern sie haben sich auf iranische Technologie gestützt. Also man merkt schon, irgendwo ist da schon eine iranische Verbindung vorhanden. Aber grundsätzlich, die Husis haben Drohnen, mit denen sie diesen Angriff hätten fliegen können.
Also haben wir über die Technik gesprochen, wir haben über die Täterschaft gesprochen. Es bleibt die Frage, warum man so sensible Anlagen in einer so instabilen Region offenbar einfach so angreifen kann.
Die Saudis verfügen natürlich dank amerikanischer Hilfe über sehr viel Raketenabwehrtechnologie, das ist richtig, deswegen ist diese Frage völlig berechtigt, aber es gibt nun mal ganz grundsätzlich keinen lückenlosen, wirklich dichten Raketenabwehrschirm, auch wenn Militärtechnokraten das gelegentlich behaupten, wenn sie solch teure, milliardenteure Abwehrschirme errichten. Eine gute Raketenabwehr fängt manches ab, das haben die Israelis über Jahre hinweg bewiesen. Das hat sich auch gezeigt in Saudi-Arabien, wo relativ viele Hussi-Angriffe mit Raketenabwehr vereitelt wurden. Aber wenn genügend Angriffe geflogen werden, ist es einfach eine Frage der Statistik, dass irgendwann halt doch etwas durchdringt. Und dazu kommt, es gibt in Saudi-Arabien sehr, sehr viele Ölanlagen, die man angreifen kann. Es lassen sich schlicht nicht alle mit Raketenabwehr perfekt schützen. Und möglicherweise haben hier die Angreifer Glück gehabt aus ihrer Sicht, dass sie getroffen haben und nicht abgefangen wurden. Und auch hier genügend Angriffe. Irgendwann wird ein Angriff Erfolg haben.
Live-Informationen von Fredrik Steiger. Vielen Dank. Und nun zu den Nachrichten mit Yvonne Lambriger. Der Bundesrat will mehr Geld für Sportförderung ausgeben, Yvonne.
Ja, und zwar sowohl für den Breiten- als auch für den Spitzensport. Im Breitensport werden Sportlager von Schulen stärker unterstützt. Ab Dezember erhalten Organisatoren pro Tag und Teilnehmer 12 Franken. Bisher sind es knapp 8 Franken. Im Spitzensport wird die Förderung innerhalb der Armee ausgebaut. In Zukunft nimmt die Spitzensport-Rekrutenschule pro Jahr 70 Athletinnen und Athleten auf. Dies sind doppelt so viele wie aktuell. Derzeit sichert die Armee die Schweizer Grenze auch mit militärischen Drohnen. Ab Ende Jahr werden stattdessen aber Helikopter eingesetzt. Grund dafür ist, dass sich die Lieferung von neuen Drohnen eines israelischen Herstellers verzögert. Ein Sprecher der Rüstungsbehörde Armaswiss bestätigte einen entsprechenden Bericht der Tamedia-Zeitungen. Die neuen Drohnen könnten erst mehrere Monate später eingesetzt werden als geplant. Die Drohnen, die derzeit benutzt werden, müssen im November ausgemustert werden. Wegen der Lieferverzögerung droht dem israelischen Hersteller eine Konventionalstrafe. In der Schweiz sind im August dieses Jahres knapp 1200 Asylgesuche gestellt worden. Das sind fast 10% weniger als im Juli und leicht weniger als im August des letzten Jahres, wie das Staatssekretariat für Migration schreibt. Die wichtigsten Herkunftsländer waren im letzten Monat Eritrea und die Türkei, gefolgt von Afghanistan, Syrien und Algerien.
Info 3 Mittag.
Diktat am Esstisch, Werken in der Garage, Biologie im Garten. Unterrichten zu Hause ist im Kommen. Nun musste sich auch das Bundesgericht damit befassen, mit diesem Homeschooling. Denn in manchen Kantonen wie Basel-Stadt sind die Regeln streng. Eine Basler Mutter wollte ihren Sohn zu Hause unterrichten und das juristisch durchsetzen, aber das Bundesgericht gab ihr nicht recht und legt erstmals fest, dass Eltern keinen Anspruch auf Homeschooling haben. Gerichtskorrespondent Andreas Stüttli.
Die Mutter wollte vor Bundesgericht ihre Grundrechte verteidigen. Die Bundesverfassung gewährleistet nämlich die Achtung des Privat- und Familienlebens. Und das Gleiche gilt für das elterliche Erziehungsrecht. Auch das ist ein Grundrecht. Im Kanton Basel-Stadt würden diese verfassungsmäßigen Rechte jedoch verletzt, argumentierte die Mutter. Denn die strengen Regeln des Kantons würden faktisch ein Verbot von Homeschooling bedeuten. Aber wie kam es zur Beschwerde vor Bundesgericht? Der Sohn der Beschwerdeführerin hatte in der Basel-Städtischen Primarschule eine Klasse übersprungen, wegen hoher Begabung. In der Schule soll das Kind jedoch gemobbt worden sein, Grund genug für die Mutter, ihren Sohn zu Hause weiter zu unterrichten. Das geht in Basel-Stadt aber nur unter gewissen Voraussetzungen. Eine davon ist, dass besondere Gründe nachgewiesen werden müssen, warum das Kind den Grundschulunterricht nicht besuchen kann. Nach Ansicht des kantonalen Erziehungsdepartements lagen in diesem Fall aber keine besonderen Gründe vor. Es müsse in der Schule eine Lösung für die Probleme gefunden werden oder der Knabe könnte an einer anderen Schule weiter unterrichtet werden, argumentierten die Behörden. Deshalb lehnten sie das Gesuch für Unterricht zu Hause ab. Zudem betonten sie die soziale Funktion der Schule. Eine Schule müsse nicht nur Wissen vermitteln, sondern auch das Zusammenleben in der Gesellschaft fördern. Die Mutter hatte vergeblich argumentiert, dass ihr Sohn zweimal in der Woche einen Mittagstisch und verschiedene Vereine besuche und damit die gesellschaftliche Integration gewährleistet gewesen wäre, trotz Homeschooling. Das Bundesgericht sieht jedoch weder die Grundrechte noch die Grundsätze des Basel-Städtischen Schulgesetzes als missachtet, deshalb unterlag die Beschwerdeführerin. Und das Bundesgericht stellt in der laufenden Debatte um Homeschooling klar, aus der Bundesverfassung kann kein Anspruch auf Homeschooling abgeleitet werden. Und auch strenge Regelungen wie jene im Kanton Basel-Stadt sind zulässig.
Also Basel ist streng. Wie sieht es eigentlich in anderen Kantonen aus? Wie leicht oder schwer kann man Kinder aus der Schule nehmen, zu Hause unterrichten? Die Frage geht an Inlandredaktor Ivan Santoro.
Ja, auch bei Homeschooling gilt, Bildung ist Kantonssache, das heisst 26 Kantone, 26 Regelungen. Am einfachsten kann man seine Kinder in den Kantonen Bern und Waadt zu Hause unterrichten. Ein Antrag an die Schulbehörden genügt in diesen Kantonen und man kann seine Zöglinge aus der Schule nehmen. Da brauchen die Eltern auch weder ein Lehrerpatent noch sonst irgendeine Ausbildung. Über die Hälfte aller Kinder, welche schweizweit zu Hause zur Schule gehen, tun dies dann auch in der Waadt oder im Kanton Bern. Und die Tendenz ist hier stark zunehmend. Allerdings, man muss relativieren, von den insgesamt 950.000 Schülerinnen und Schülern, welche derzeit schulpflichtig sind, werden gerade mal 2.000 Kinder von ihren eigenen Eltern zu Hause unterrichtet. Das ist also im Promille-Bereich. Nicht überall ist Homeschooling zugelassen, beispielsweise im Kanton Tessin, da ist es ganz verboten. Das Thema hat mittlerweile die nationale Politik erreicht. Eine Motion verlangt, dass schweizweit endlich einheitliche und vor allem strengere Regeln für Homeschooling gelten sollen. Der Bundesrat aber will davon nichts wissen. Er verweist auf die Kompetenz der Kantone. Wie das Parlament in Sachen Homeschooling entscheidet, das ist jetzt noch offen.
Das werden wir sehen. Vielen Dank, Ivan Santoro.
Info 3 Mittag.
Ist da Pfusch im Spiel bei maroden Autobahnbrücken oder sogar Beschiss? Die Frage stellt sich in Italien. Die Justiz vermutet, dass die private Autobahnbetreiberin Autostrade per l'Italia in mehreren Fällen den schlechten Zustand von Brücken verheimlicht hat. Schon beim Einsturz der Morandi-Brücke vor einem Jahr kam ihr ein ähnlicher Verdacht auf. Aus Rom berichtet Franco Battel.
Die italienische Staatsanwaltschaft ermittelt gegen ein gutes Dutzend Angestellte des privaten Autobahnbetreibers Autostrade per l'Italia. Ein großer Konzern, den die Unternehmerfamilie Benetton kontrolliert. Die Vorwürfe sind äußerst happig. Diese Angestellten hätten davon gewusst, dass gewisse Autobahnbrücken, die Autostrade per l'Italia betreibt, schwere Mängel aufweisen. Sie hätten in entsprechenden Berichten diese Mängel aber bewusst verharmlost. Zum Beispiel beim Pecetti-Viadukt in der Nähe von Genua. Bei diesem Viadukt sei eines der 5 Tragseile gerissen. Gemäß den Ermittlungsbehörden sei dieses gerissene Stahlseil für die Stabilität der Brücke entscheidend. Doch die Angestellten von Autostrade per l'Italia hätten den Schaden, wieder besseres Wissen, als zweitrangig dargestellt. Dies ganz offensichtlich im Bestreben, diese Brücke und damit den ganzen Autobahnabschnitt auch für den Schwerverkehr offen zu halten und, das versteht sich von selbst, die entsprechenden happigen Gebühren weiter zu kassieren. Die Staatsanwälte schreiben aber auch, Angestellte von Autostrade per l'Italia hätten ihre Computer gesäubert, Akten verschwinden lassen und gar Störsender installiert, um das Abhören ihrer Handys zu verhindern. Trotzdem gelang es der italienischen Justiz, verdächtige Gespräche mitzuschneiden. Da ist zum Beispiel zu hören, wie ein Angestellter gegenüber einem anderen zugibt, die Justiz belogen zu haben. Nachdem all dies bekannt wurde, haben die Aktien des Unternehmens stark an Wert verloren. Es wird damit gerechnet, dass die Familie Benetton nun die Spitzen des Konzerns auswechseln muss. Gleichzeitig will das Movimento 5 Stelle, die größte Partei Italiens, dem Konzern die Konzession entziehen. Das heißt, alle vom Konzern betriebenen Straßen, ein großer Teil des italienischen Autobahnnetzes, würden wohl rückverstaatlicht. Besonders schwer wiegt, die Vertuschung des desolaten Bauzustandes ging selbst nach dem Unglück und den 43 Toten von Genua weiter. Das auf jeden Fall geht aus den Untersuchungen und Mitschnitten der italienischen Staatsanwaltschaft hervor.
Zum Schluss noch Wetter- und Börseninformationen.
Die Börsendaten von SIX. Der Swiss Market Index liegt im Moment bei 9.998 Punkten, minus 0,5%. Der Euro wird zu 1.0949 gehandelt und der Dollar zu 99,05 Rappen. Das Wetter heute sonnig bei 27 Grad, morgen trotz Wolkenfelder noch ziemlich sonnig und bis zu 23 Grad.
Das war Info 3, heute mit Yvonne Lambricker, Mario Storni und Isabel Meissen.
Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.